Was treibt deinen Pulsschlag in die Höhe? In welchen Situationen musst du stark sein und brauchst eine ordentliche Portion Trotzkraft, Festigkeit und Halt? Fragt man das Internet, was denn den Pulsschlag von Müttern in die Höhe treibt und wo sie besonders stark sein müssen, dann erfährt man Folgendes. Normal Puls von 70, das Kind prügelt sich auf dem Schulhof. Erhöhter Puls von 80 beim Schulverweis, nochmal leicht erhöhter Puls von 90 von der Polizei nach Hause gebracht. Pulsschlag von 180, wenn einer mit der Gabel in die beschichtete Pfanne fährt. Pulsschlag von Müttern, so das Internet. Es gibt Dinge, die unseren Pulsschlag in die Höhe treiben. Nicht nur am heimischen Herd. Persönliche Erlebnisse oder auch Erfahrungen, die uns über die Nachrichten erreichen, lassen den Pulsschlag hochgehen, lassen unser Herz schneller klopfen, bei Nacht nicht zur Ruhe kommen, gar rasen und wir wären froh, es ging nur um eine beschichtete Pfanne. Im Bibelwort für den heutigen Sonntag nimmt uns Jesaja mit ins 6. Jahrhundert vor Christus. Und hier ist es das Volk Israel, das Trost und Trotzkraft braucht. Angesichts dessen, was ihren Pulsschlag beschleunigt oder vielleicht inzwischen auch eher resignierend aussetzen lässt. Die Babylonier hatten im Jahr 587 vor Christus Jerusalem erobert, die Stadt zerstört, den Tempel dem Erdboden gleichgemacht und die Bevölkerung ins Land Babylon verschleppt, wo sie inzwischen schon Jahrzehnte ihr Dasein fristen. Und dann geschieht das Wunder. Mitten hinein in diese babylonische Gefangenschaft Israels, mitten hinein in Israels Gefühl von Gott bestraft und auch irgendwie verlassen zu sein, redet Gott zu ihnen durch den Propheten Jesaja. Und was sie hören, das lässt ihr Herz jetzt positiv höher schlagen. Unter der Überschrift Trost und Trotzkraft, was uns Festigkeit, Halt und Zuversicht schenkt, lese ich uns den Predigttext für den heutigen Sonntag aus Jesaja 40, die Verse 1 bis 11. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet herzlich mit Jerusalem, sagt über die Stadt, ihre Leidenszeit ist zu Ende. Ihre Schuld ist restlos abgezahlt, denn für all ihre Vergehen wurde sie vom Herrn doppelt bestraft. Eine Stimme ruft, bahnt in der Wüste einen Weg für den Herrn. Ebnet unserem Gott in der Steppe eine Straße. Alle Täler sollen aufgefüllt werden, Berge und Hügel abgetragen. Das wellige Gelände soll eben werden und das hügelige Land flach. Der Herr wird in seiner Herrlichkeit erscheinen. Alle Menschen miteinander werden es sehen, denn der Herr selbst hat es gesagt. Eine Stimme spricht, verkünde. Ich fragte, was soll ich verkünden? Alle Menschen sind wie Gras. In ihrer ganzen Schönheit gleichen sie den Blumen auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, wenn der Wind des Herrn darüber weht. Nichts als Gras ist das Volk. Ja, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt für alle Zeit. Steig auf einen hohen Berg, du Freudenbotin Zion. Verkünde deine Botschaft mit kraftvoller Stimme, du Freudenbotin Jerusalem. Verkünde sie, habt keine Angst, sprich zu den Städten Judas, seht, da kommt euer Gott. Seht, Gott der Herr, er kommt mit aller Macht und herrscht mit starker Hand. Seht, mit ihm kommt sein Volk, die er befreit hat, ziehen vor ihm her. Wie ein Hirte weidet er seine Herde. Die Lämmer nimmt er auf seinen Arm und trägt sie an ihrer Brust. Die Muttertiere führt er sicher. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Tröstet, tröstet mein Volk, so beginnt Gott. Gott will trösten, neue Trotzkraft schenken, damals und heute. Wie, ist die Frage. Ein erstes Trost und Trotzkraft Bei Gott gibt es den Neuanfang. Man kann die Heilsworte Jesajas meines Erachtens in ihrer Tiefe nur verstehen, wenn wir hinter dieser schweren, schrecklichen Geschichte, die Israel hier durchlebt, rund um den babylonischen Feldzug, die Zerstörung Jerusalems und des Tempels und die Verschleppung Israels nach Babylon, wenn wir hinter diesen schweren Ereignissen in der Geschichte die geistliche Dimension sehen, an die uns Jesaja hier erinnert, wenn er zitiert, Gott zitiert, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Ihre Leidenszeit ist zu Ende, ihre Schuld ist restlos abgezahlt, denn für all ihre Vergehen wurde sie vom Herrn doppelt bestraft, doppelt, hebräisch vollständig. Man kann das Bild von einer Münze haben mit zwei Seiten, doppelt umfassend, alles vollständig, ganz. Im doppelten, umfassenden Sinn musste Israel durch und hört jetzt genauso doppelt. Tröstet, tröstet mein Volk. Was war, ist vollständig vergeben. Gott möchte neu beginnen. Was für ein Gott, wie er uns hier sich vorstellt. Gott will neu beginnen mit dir, mit mir. Die Leidenszeit hat ein Ende. Leid gehört zu dieser Welt, aber es hat nicht mehr diese Kraft. Um zu verstehen, was hier geschieht, müssen wir noch einmal weiter zurück in die Geschichte Israels. Noch einmal 150 Jahre zurück ins 8. Jahrhundert vor Christus. Im 8. Jahrhundert vor Christus wirkte unter anderem der Prophet Hosea. Und Gott verlangt von Hosea Unglaubliches für seinen Dienst. Er soll eine Hure heiraten. Und mit der Heirat, mit dieser Hure, soll er im Sinne einer prophetischen Zeichenhandlung Israel zeigen, genau so hurt ihr an mir Gott vorbei. Zielverfehlung. Mehr noch, die Kinder, die aus dieser Ehe hervorgehen, sollen prophetische Namen tragen. Das erste Kind, Lo Ruhama, kein Erbarmen. Und das zweite Kind, sagt Gott, gib ihm den Namen Lo-Ami, nicht mein Volk, denn ihr seid nicht mehr mein Volk und ich bin nicht für euch da. An Gott vorbei. Und jetzt hören wir Jesaja. Tröstet, tröstet mein Volk. Und mit diesem doppelten Trostruf und der Anrede, mein Volk macht Gott diese beiden prophetischen Zeichenhandlungen rückgängig und überbietet sie mit einer neuen Botschaft. Statt nicht mein Volk, mein Volk. Und statt kein Erbarmen, ich schenke dir doppelten, umfassenden Trost in deine Schuld hinein, in deine Enttäuschung hinein über dich selber oder über Umstände, durch die du hindurch musst. Dein Gott kommt mit umfassendem Trost. Das zweite, Trost und Trotzkraft. Deine Schuld ist restlos abbezahlt. Tröstet, tröstet mein Volk. Ihre Schuld ist restlos abgezahlt oder man kann auch übersetzen, abgetragen. Wenn ich gelegentlich Sätze zu hören bekomme, Gott hat mir nicht vergeben. Ich habe ihn um Vergebung gebeten, aber es kommt immer wieder hoch, als ob mir es Gott doch zeigen will. Was ich getan habe, war einfach zu schwer. Er kann mir wohl nicht vergeben. Mir kann nicht vergeben werden. Wenn ich solche Sätze höre, da haut mir es den Vogel raus und ich werde aggressiv. Und ich denke, was für eine Macht, die der Teufel sich hier nimmt und Menschen an sich bindet. Menschen bindet in ihrer Gedankenwelt, in ihren Gefühlen, in ihrem Herzen und ihnen damit diese Freiheit raubt, die Gott ihnen doch schenken will. Und damit sie auch bindet, wieder einen Dienst für unseren Herrn im Alltag. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Schuld bekennen, eingestehen, ist Gott treu und gerecht und vergibt uns die Schuld und reinigt uns von, naja, der einen oder anderen, nein, von allem Unrecht, das wir begangen haben. Es gibt nichts, was für Gott zu groß, zu schwierig oder zu arges Problem wäre, wo er sagt, nein, von allem Unrecht. Wir haben einen Herrn, der doppelt, umfassend vergeben will, mit seiner Gnade erfüllen, neu anfangen. Lass dir nichts anderes einreden von deinen Gedanken und Gefühlen und der Sorge, es könnte doch raus im Namen Jesus, die einzige Antwort auf diese Gedanken. Und auch nicht zum zweiten, dritten oder hundertsten Mal für die gleiche Schuld um Vergebung bitten. Nein, machen wir nur die Gnade klein. Wir machen aber die Gnade groß, indem wir diese Gedanken rausschmeißen im Namen Jesus. Danke für deine Gnade. Und rausschmeißen und hineingehen in die Anbetung, auf Jesus schauen. Auf den, der abgetragen hat, wie Jesaja hier sagt, am Kreuz abgetragen, weggetragen, bezahlt, erledigt. Ihn anbeten, ihn groß machen, auf ihn schauen. Jesus, du bist der Herr, du bist der König, du bist der, der bestimmt, was Bestand hat und was keinen Bestand hat. Und du hast vergeben. Danke für die Freiheit, die ich in dir habe. Dass wir uns bergen in diesem Schutzraum der Gnade. Das dritte, Trost und Trotzkraft durch Nüchternheit. Wie ich auf die Überschrift komme und auf dieses Thema, diese nicht ganz einfachen Verse, ich weiß nicht, ob ihr auch drüber gestolpert seid, Vers 6, eine Stimme spricht, verkünde. Ich fragte, was soll ich verkünden? Alle Menschen sind wie Gras. In ihrer ganzen Schönheit gleichen sie den Blumen auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, wenn der Wind des Herrn darüber weht. Nichts als Gras ist das Volk. Was soll das? Klingt doch irgendwie wenig erbaulich. Und das in der Mitte eines Trostwortes. Worin liegt der Trost und die Trotzkraft dieser Einsicht? Alle Menschen sind wie Gras. Nun, wer sich diese Einsicht in guten Tagen zu eigen macht, in guten Zeiten, der wird in schweren vor Resignation bewahrt und davor an Gott und an der Welt zu verzweifeln. Die Einsicht, alle Menschen sind wie Gras, lehrt uns zum Beispiel die Frage nach dem, warum lässt Gott das zu, neu zu stellen. Warum lässt Gott das zu? Dieses oder jenes Unglück, diese oder jene persönliche Katastrophe oder dieses globale Unglück? Auf diese Frage werden wir in den meisten Fällen keine Antwort bekommen in dieser Welt. Und wenn dann manche sagen, du darfst auch nicht warum fragen, sondern du musst wozu fragen, wozu lässt Gott das zu? Dann sage ich, stopp, genauso, Vorsicht, Zurückhaltung. Damit unterstellen wir doch, dass Leid einen Sinn hätte. Nun will uns Gott natürlich in unserem Leid mitnehmen, mit uns einen Weg gehen. Aber ob alles Leid dieser Welt einen Sinn hat, würde ich sehr bezweifeln. Leid ist Teil dieser biblisch gesprochen gefallenen Welt. Und Leid gehört zu dieser gefallenen Welt, solange es diese Welt gibt. Punkt. Die Frage lautet also nicht, warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott uns Schweres im Leben zu? Jesaja beantwortet diese Frage übrigens hier sehr konkret, wenn er schlicht und ergreifend festhält, alle Menschen oder wörtlich alles Fleisch ist Gras. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, um dann aber ein paar Kapitel später unsere Warum-Frage auf seine ganz eigene Weise doch zu beantworten, indem er vorausschauend auf Jesus Christus zeigt, Kapitel 53, in Wahrheit hat er unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt hatten. Er trug die Schläge, damit wir Frieden haben. Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Wir hatten uns verirrt, wie Schafe. Jeder kümmert sich nur um seinen eigenen Weg. Aber der Herr lud alle unsere Schuld auf ihn. Unsere Frage nach diesem, warum lässt Gott das zu, beantwortet Gott auf seine eigene Weise, indem er das Leid an seinem eigenen Sohn zulässt. Warum lässt Gott das zu? Dass es nicht das letzte Wort hat, sondern das letzte Wort der am Kreuz gestorbenen, von den Toten auferstandene Jesus Christus hat, der von sich sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ja, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Was ist das für ein Wort? Dieses Wort ist in Person der Sohn Gottes, Jesus Christus, von dem Johannes im Weihnachtshymnus singt, Johannes 1. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist die Wahrheit und nicht die Lüge, die dir der Teufel einredet. Na, das kann dir Gott nicht vergeben haben. Das ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Und sein Wort in Person, er für dich. Oder mit den Worten Jesajas heute Morgen, seht, da kommt euer Gott. Seht Gott, der Herr, er kommt mit aller Macht und herrscht mit starker Hand. Und deshalb auf die Frage, was gibt uns heute Trost und Trotzkraft, Festigkeit und Halt, das vierte, Gott regiert. Trost und Trotzkraft, weil Gott regiert. Was für eine Perspektive, was für eine Aussicht damals für das Volk Israel, dass nicht die Babylonier, sondern der lebendige Herr die Macht in Händen hält. Und was für eine Aussicht für uns. Karl Barth, der Theologe, einer der großen Theologen im 20. Jahrhundert, brachte es auf den kurzen Nenner, wenn er sagte, keine Angst, es wird regiert. Keine Angst, es wird regiert. Es gibt so vieles, was uns Angst machen will. Oder wo wir auch wirklich Angst haben, was wir nicht im Griff haben. Das mag in der Schule sein, wenn es einfach nicht besser wird mit den Noten. Und in zwischenmenschlichen Beziehungen, beruflich, wenn wir nicht wissen, was mit der Stelle wird. Wenn wir keine Ahnung haben, wie eine Sache ausgeht, gesundheitlich. Und die Angst in unserem Volk, ich nehme sie als mindestens so groß wahr. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass im Englischen in den USA geradezu sprichwörtlich von der German Angst die Rede ist. German Angst. Deshalb sind es heute wir, denen Gott mitgibt. Tröstet, tröstet mein Volk. Tröstet die Menschen in Deutschland. Gebt ihr ihnen Trost und Trotzkraft in ihrer persönlichen Not und in ihrer Angst vor der Zukunft. Tröstet, tröstet mein Volk. Und lasst sie wissen, weder regiert Putin und es regiert auch nicht die vernünftigste Regierung auf dem ganzen Globus, weil sie auch nur Gras ist. Gott regiert und Gott schreibt Heilsgeschichte. Deshalb, Vers 3, bahnt in der Wüste einen Weg für den Herrn, ebnet unserem Gott in der Steppe eine Straße. In unseren Wüsten, in unserer Steppe, nicht wenn wir oben auf dem Berg sind, und alles flutscht in der Wüste, sollen wir den Weg bahnen. Dort, wo wir selber Durst haben und den Weg nicht sehen. Und dann wird deutlich, dass es er selber ist, der durch uns diesen Weg bahnen will. Aber er will uns dafür gebrauchen. Wie? Voller Glauben und kindlichem Vertrauen. Bahnt in der Wüste einen Weg für den Herrn, indem ihr wieder diese German Angst und eure eigene Angst glaubt, vertraut und vorlebt. Keine Angst, es wird regiert. In der Welt habt ihr Angst. Jesus ist genauso realist wie Jesaja mit seinem Graswort, wenn er sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber genauso Realität ist es, wenn Jesus fortfährt. Aber seid, was sagt er? Getrost, da haben wir es wieder. Habt Trotz Kraft. Nein, nicht aus euch, weil ich sie euch gebe, diesen Trost und diese Trotzkraft. Weshalb? Weil ich die Welt überwunden habe. Und auf diesem Weg durch die Wüste malt uns Jesaja dann Gott als Hirten vor Augen. Seht, Gott, der Herr. Wie ein Hirte weidet er seine Herde. Die Lämmer nimmt er auf seinen Arm und trägt sie an seiner Brust. Die Muttertiere führt er sicher. Gott als Hirte. Und Jesus greift er dann für sich auf. Er, der gute Hirte. Für dich und für mich. Spannend finde ich, welche zwei Tiere aus der Herde Jesaja hier hervorhebt. Die Lämmer und die Mutterschafe. Und gegenüber zum Predigteinstieg möchte ich jetzt euch Muttern zusagen, den Großmüttern, den Vätern. Im Bild der Mütter übrigens auch die Leitungspersonen mit drin. Bei so manchem, was euren Pulsschlag hochfahren lässt, wahrscheinlich nicht nur mit der beschichteten Pfanne, euch gilt die Fürsorge dieses guten Hirten ganz besonders. Und wenn du in diesen Tagen wenig davon siehst, vielleicht weil in deiner Wüste auch noch ein Sandsturm tobt, dann möchte ich dir's wirklich zusprechen, zusagen, dein guter Hirte führt dich und er führt die Lämmer, eure Kinder. Oder auch ihr Mitarbeiter, Leitungspersonen, die Kinder, die euch in der Jungschar anvertraut sind. Er führt die Lämmer. Er führt, auch und gerade, wenn wir sie nicht vor allen Prügeln bewahren können, weder auf dem Schulhof noch in dieser Welt. Wo wir als Eltern, Großeltern an unsere Grenzen kommen, weil ein Kind krank ist, und wir nicht helfen können, dann halten wir uns daran. Die Lämmer nimmt er auf seinen Arm. Und wenn dein Kind Trost braucht und Trotzkraft, weder die Überforderung in der Schule oder das Gefühl, ich genüge in dieser Welt nicht. Wenn ihr als Mütter und Väter, als Großeltern Trost und Trotzkraft braucht, weil ihr merkt, mein Trost kommt bei den Kindern gar nicht an, dann hört das Trostwort Jesajas. Die Lämmer nimmt er auf seinen Arm und trägt sie an seiner Brust. Die Muttertiere führt er sicher. Fazit also. Schluss mit Frustig. Jesus, zum Beginn der babylonischen Gefangenschaft, Schluss mit lustig, so verspricht Gott jetzt Schluss mit frustig. Keine beschichtete Pfanne dieser Welt hat das Recht, deinen Pulsschlag nach oben zu treiben. Ich, sagt Jesus, möchte dein Herz höher schlagen lassen mit meinem Trost und mit meiner Trotzkraft. Danke, Jesus, dass du uns in unserer Wüste nicht alleine lässt. Danke für deinen Trost und für deine Trotzkraft. Und ich möchte euch einladen, Jesus das zu sagen, wo ihr ganz konkret Trotzkraft braucht. Jesus, du siehst und hörst, wo ein Herz nach Trost und nach Trotzkraft schreit. Danke, Jesus, dass du kommst. Und dass wir es Jesus auch sagen, wo unser Volk Trotzkraft braucht. Jesus, mach mit dieser sprichwörtlichen German Angst ein Ende. Und lass es doch wahr werden, dass man über unser Land sagt, German Glaube, German Liebe, German Hoffnung. Jesus, deinen Trost und deine Trotzkraft rufen wir über deinem Volk aus. Über deinem Volk Israel und über deinem weltweiten Volk, das an dich glaubt und das sich dich zu sehen wünscht, wie du kommst. Jesus, du kamst als der Erlöser. Du kamst in unsere Zeit und du kommst wieder in großer Herrlichkeit. Er kommt auf den Flügeln des Windes. Amen.